What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
This holiday, wrap affection with a gift that everyone loves, gift cards. Giftcards.com makes it easy to make the thought and the gift count with over 350 brands to choose from. Gift from top brands like Sephora, Nordstrom, DoorDash, and more. New this year is the Giftcards.com gift card, which gives your giftee access to choose from almost anything at Giftcards.com. With no purchase fees, no expiration, and instant delivery, it's the gift of so many possibilities. Visit giftcards.com today. See giftcards.com for terms and conditions.
Hallo, ich bin Bianca von Husen und ich bin für euch im Nordwesten Deutschlands unterwegs, um einen Einblick in die Glaubenswelt von Menschen zu bekommen, die Teil einer Sekte sind oder es einst waren. In meinem Podcast Gefangen im Glauben blicke ich hinter die Fassade solcher alternativen Glaubensgemeinschaften. Sind sie im Glauben gefangen oder ist es ihr freier Wille, das zu glauben, was sie wollen? Den Podcast könnt ihr auf allen gängigen Plattformen hören.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Wenn ihr meine Stimme hört, wisst ihr, mein kongenialer Partner Sarum fehlt heute. Aber wie immer habe ich mir einen tollen Gast besorgt. Und zwar den Elf-Freunde-Chefredakteur Philipp Köster. Hallo Philipp.
Grüße dich, hallo.
Philipp, wir müssen am Anfang einmal kurz erklären, du hier im VfB-Podcast, warum?
Ja, weil wir am Samstagabend auftreten oder aufgetreten sind.
Und wir nehmen am Samstagnachmittag auf, kurzer Einwurf.
Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zur zeitlichen Einordnung. Und wir immer wieder sehr, sehr gerne mit 11 Freunde nach Oldenburg kommen. Großartiges Publikum, sehr, sehr fachkundig, stark auch am Bierglas und sehr, sehr fröhlich. Das waren auch in der Vergangenheit immer ganz, ganz tolle Veranstaltungen. Und deswegen, ja, sind wir am Samstag wieder hier und werden natürlich auch den VfB und das neue Stadion und das alte Stadion und alles so weiter thematisieren. Also freuen wir uns sehr drauf.
Ihr merkt, da redet der Profi. Da wissen wir natürlich, worüber wir auch gleich sprechen. Vorweggestellt eine Frage. Hast du eine Verbindung zu Oldenburg außer dem VfB und Fußball, die dir einfällt? Eine spezielle Geschichte oder ein Ort?
Ich komme sofort immer und immer und immer und immer wieder auf den Fußball. Man muss dazu sagen, dass ich aus Bielefeld komme, aus der ostwestfälischen Provinz. Und die großen Reiserouten nach West, Ost, Nord und Süden, die führen dummerweise nicht an Oldenburg vorbei. Das Einzige, was ich immer sehr, sehr kurios fand, war, ich hatte früher ein großes Faible für den Dierke Atlas. Und dort fand ich immer sehr, sehr spannend, dass es einerseits Oldenburg in Oldenburg und Oldenburg in Holstein gibt. Ja. Was es ja in der Form vielleicht auch natürlich mit ganz kleinen Orten wie Neustadt gibt, aber ansonsten bei den großen Städten, glaube ich, eher nur so gibt. Bei Frankfurt am Main und Frankfurt an der Oder. Insofern durchaus geografisch reizvoll.
Philipp, du hast eigentlich schon die perfekte Überleitung geschaffen. Wir befinden uns in einer, Zitat Oberbürgermeister, Woche in der Stadtgeschichte. Geschrieben wurde.
Ich habe es gesehen.
Du hast es gesehen?
Ich habe es gesehen, auf Video, quasi in den sozialen Medien habe ich es gesehen, wie gejubelt wurde, wie alle ihre Schilder hochgehalten haben. Ich glaube, neues Stadion oder sowas stand da drauf. Es war, glaube ich, eine Ratssitzung, die sehr, sehr ungewöhnlich war.
Sonst absolut.
Ist es wahrscheinlich so, dass die Ratsmitglieder da eher ein bisschen sediert hocken und alles abwinken. Und diesmal war richtig, richtig Stimmung in der Bude. Und obwohl ich nur traumatische Erlebnisse mit dem alten Donnerschwer verbinde, habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass es jetzt wieder ein Stadion in der Stadt gibt, dass es ein Stadion für den VfB Oldenburg gibt.
Da sprichst du uns, glaube ich, aus der Seele. Tatsächlich, ich war da am Montagabend im Rat. Es war, wie du dir denken kannst, so eine Art Fußballatmosphäre. Aber es war schon sehr schön, was du gerade angesprochen hast. Man merkte schon, der ein oder andere Politiker wollte sich dann, glaube ich, doch auch den ein oder anderen billigen Applaus abholen, indem er nochmal 2, 3 Sätze gesagt hat.
Klassiker. Also dann ist endlich mal ein bisschen Stimmung in der Bude und eben nicht diese klassische, bisschen aseptische Ratsstimmung. Also da kann man denen auch nicht übel sein, dass sie mal so ein ganz bisschen auf der Welle der Begeisterung mitsurfen wollen.
Oldenburg bekommt ein neues Stadion, das ist städtisch finanziert. Das war ein großer, großer Aufreger hier die letzten Wochen und Monate, eigentlich schon Jahre. Es liegt sehr lange zurück. Es gibt übrigens, du kennst sehr viele Fußballschnipsel. Es gibt einen legendären Videoausschnitt von Rudi Assauer Anfang der 90er Jahre noch als Manager vom VfB Oldenburg. Da ist der VfB gerade frisch ins Marschwegstadion umgezogen, 1991 war das. Und schon da sagt er, Oldenburg braucht ein neues Fußballstadion. Das hat dann jahrelang brach gelegen und hat jetzt mit dem Drittliga-Aufstieg vor 2 Jahren neu Fahrt aufgenommen. 50 Millionen Euro, die Stadt finanziert das. ungewöhnlich, glaube ich, in Fußball-Deutschland, aber auch ein schönes Zeichen für so eine Fußballmannschaft, ne?
Ja, finde ich. Und es ist auch überfällig. Also wenn man sich Oldenburg anguckt, dann ist das eine Fußballstadt. Da gibt es einfach unendlich viele Leute, die sich für den VfB interessieren. Ob die jetzt alle ins Stadion gehen, ist nochmal eine andere Sache. Aber es gibt einfach sehr, sehr viele Leute, die sich für den Sport und vor allen Dingen für den Fußball interessieren. Und ich glaube, man muss mal so ein ganz kleines bisschen davon wegkommen. Das hört man ja oft als Kritik. Ja, dann pampert die Stadt den Fußballverein. Und es gibt so viel, was man sonst machen könnte. Kindergärten, Fußgängerüberwege, Umleitungen von Bussen. Was ist da so alles gibt. Aber ich glaube, man muss einfach mal begreifen, wie wichtig Fußballvereine für die Stimmung, für den sozialen Zusammenhalt, für all das in einer Stadt sind. Fußballvereine sind heute nicht nur Sportvereine und ich weiß, dass die sich oft bescheuert gebären und dass sie sich wahnsinnig schlecht in den Finanzen auskennen und dass sie wahnsinnig viel Geld verbrennen. Ich weiß das alles. Und trotzdem ist es so, dass, ich weiß nicht, Fußballvereine sind oder Sportvereine sind inzwischen, glaube ich, fast so das letzte große Lagerfeuer, wo alle Leute zusammenkommen. Und gerade deswegen finde ich es wichtig, dass man in Oldenburg gesagt hat, wir wollen nicht nur ein neues Stadion, sondern wir wollen es auch in der Stadt, wo es ja positiv wirken kann auf die Nachbarschaft.
Philipp, im Vorgespräch wurde deutlich, du möchtest unbedingt über die alte Hölle des Nordens sprechen. Ja. Wir haben dir so viel Redezeit eingeräumt, wie du möchtest. Ich möchte tatsächlich zwei Zitate von dir bringen, die ich mir vorher rausgesucht habe. Das eine ist noch relativ jung, 2 Jahre alt. Da hast du beim Drittliga-Aufstieg des VfB auf Twitter, inzwischen X, geschrieben, Glückwunsch VfB, jetzt bitte ein Stadion bauen, das 1:1 dem alten Donnerschwe nachempfunden ist. Mit krakelnden Rentnern und Stadioneingängen durch Mauerlöcher. Erzähl uns, wie hast du das Stadion erlebt?
Also man muss ja sagen, dass das wirklich ein Erlebnis der dritten Art war. Wir kamen damals in der Aufstiegsrunde 89-90, muss das gewesen sein. Ja. Wir waren mit 4 anderen Mannschaften in dieser Aufstiegsrunde. Ich nehme euch jetzt mal, liebe Hörer, mit in das Jahr 1990. Wir hatten alle schreckliche Frisuren. Ich war noch zu jung, um einen Oberlippenbart zu haben, aber es war das geschmackvollste Jahr überhaupt kurz nach der Wende. Die ganzen Ossis trugen noch Stonewash-Jeans. Die Wessis sahen auch nicht viel besser aus. Auf jeden Fall gab es eine Aufstiegsrunde. Arminia Bielefeld, Reinickendorf Füchse, TSV Havelse, Wuppertaler SV und der VfB Oldenburg. Der VfB Oldenburg.
Schon mal großartige Vereine.
Und der VfB Wolfsburg, Quatsch, der VfB Wolfsburg sei schon, um Gottes Willen. Der VfB Oldenburg. Der VfB Oldenburg hatte damals noch den dicken Klaus von Klaus und Klaus als Mäzen und ich glaube Vereinspräsident, irgendwas war der auf jeden Fall. Der hockte dann auch nämlich auf der Bielefelder Alm. Wolfgang Sittke war Spielertrainer. Das Hinspiel ging noch 2:2 aus und Arminia hoffte noch, weil wir das erste Spiel bei den Reinickendörfer Füchsen in Berlin sogar gewonnen hatten mit 2:1. Dieses 2:2 war der erste Dämpfer. Dann bekamen wir in Havelse noch 3:2 auf den Sack, weil unser Torwart Wolfgang Kneipp wie eine Bahnschranke fiel, anstatt die Bälle zu halten. Und dann fuhren wir nach Oldenburg. Und so als Auswärtsfan, ich hatte ja schon viel gesehen. Schreckliche Oberligastadien in Burhassel, in Mahl, wo das Flutlicht kaputt war und niemand mehr was gesehen hat. Also ich hatte in Schöpping mit einem Hausschweingehege hinter der Gegengerade. Da gab es furchtbare Stadien. Aber dann kommst du nach Oldenburg und du gehst, ich weiß nicht, welche Straße das hier war, aber du gehst wirklich an so einer gemauerten Linie entlang, also an einer Außenmauer. Und das sieht aus eigentlich wie...
Donnerschwerstraße, ja.
Vielleicht die Donnerschwerstraße. Du kannst die geografischen Details... Ich erzähle einfach mal von der Stimmung. Auf jeden Fall war es dann so, du gehst da einfach an dieser Mauer entlang und du begreifst gar nicht, dass das die hintere Wand des Stadions ist. Du begreifst das gar nicht. Dann gehst du durch so eine Art ja, Mauerluke, die da als Loch gelassen worden ist und stehst plötzlich in diesem Stadion. Dazu muss man wissen, dass dieser Gästeblock im Donnerschwe eigentlich seiner Beschreibung spottete. Das waren 3 bis 4 Stufen. Du hattest eine mega schlechte Sicht. Du hattest natürlich auch den klassischen Oldenburger Meckerrentner nebenan, ne? Der natürlich auch Gästefans jetzt nicht unbedingt freundlich begrüßt hat. Es war ein...
Der gehört aber ja in jedem Stadion dazu.
Ja, gehört in jedem Stadion dazu. Ein wunderbarer Bierdunst, gepaart mit Zigarettenrauch und schlechten Männeratem. Wahnsinnig großartige Stimmung. Wir verloren noch, schrecklicherweise, ich glaube 2:0. Ja. Aber es war einfach genau das, was Fußballatmosphäre ausmachen sollte. Mitten im Stadtviertel, ganz, ganz enges Stadion. Was es ja auch noch hatte, früher inzwischen sind ja, wenn es Kurven im Stadion gibt, dann sind die abgerundet, sodass alle Leute gucken kann. Im alten Donnerspiel gab es einfach nur einen Knick. Man hatte einfach eine Tribüne gebaut und dann merkte man irgendwann, oh, wir sind schon am Ende der Eckfahne, dann müssen wir jetzt einmal mal um die Ecke. Und das war einfach großartig. Und ich kann nur jedem empfehlen, dass jeder nochmal bei YouTube sich diese alten Bilder anschaut aus den 80er Jahren, wo man einfach merkt, die Leute hatten so Bock auf Fußball, man war ganz nah dran, man konnte, wenn man wollte, wenn man gewollt hätte, hätte man noch dem Außenstürmer des Gegners immer noch eine Ohrfeige verpassen können. Also Also alles, was ich heute eigentlich ein bisschen am Fußball vermisse. Also Nahbarkeit, Stimmung, eine wunderbarer klassischer 80er-Jahre-Humor. Also schade, dass es das in der Form nicht mehr gibt, aber gut, dass es jetzt quasi eine Neuauflage gibt.
Wenn man dir so zuhört, dann ist man irgendwie mit im Stadion und hat echt Bock dabei zu sein. Ich bin da wirklich ein bisschen traurig, dass ich leider erst 1986 geboren bin und deswegen nicht mehr persönlich im Stadion war.
Na gut, aber immerhin ist es so, also ich habe sofort gewusst, als dann umgezogen wurde, als dann die Klamm waren und dann klar wurde, dass der Standort aufgegeben wird, mir hat das so leid getan, weil das war in Bielefeld, wo ich herkomme, ja auch zwischendurch mal im Gespräch, dass sie die Alm einfach abreißen und hinter den Hauptbahnhof gehen oder raus hinter die grünen Hügel, und das droht ja in vielen Städten, und man merkt ja auch sehr, sehr häufig, was das dann für eine schreckliche Wirkung hat. Wenn ich mir den Nordpark in Gladbach angucke, wo du irgendwie eine Tagesreise mit dem Bus machen musst und oder deinen Pkw da parkst und direkt danach auf die Autobahn, das hat für mich null Atmosphäre. Also den Nordpark finde ich selber, das Stadion ist ja völlig okay, aber nichts passiert drumherum. Du hast das Gefühl, du bist in so einer amerikanischen Einkaufsmall, wo du dich auf endlosen Parkplätzen rumdrückst. Also, und deswegen, das muss in die Stadt, ein Stadion muss in die Stadt, muss Beziehungen zu den Menschen drumherum aufnehmen, dann ist es gut. Deswegen, ich habe mich wirklich gefreut. Ich meine, ich bin kein Oldenburger, ich habe noch nie mal, wenn ich eine Kutte hätte, würde ich nicht einen VfB Oldenburg auf meine Kutte nähen, aber irgendwie, es ist eine richtig gute Fußballstadt und es ist super, dass das Stadion kommt.
Aber wenn das Stadion dann irgendwann steht, dann kann man dir auf jeden Fall nach deiner Ansage gerade empfehlen, auch mal vorbeizukommen, weil es wird nämlich mitten im Stadtzentrum gebaut, neben die beiden EWE-Arenen. Da hat man dann echt ein Oberzentrum des Profisports, so wurde es im Rat genannt.
Ja, ich finde das super. Entschuldige, dass ich schon wieder unterbreche.
Aber du darfst mich immer unterbrechen.
Pass auf, ich habe diese...
Einfach sprudel raus. Ich gehe auch gleich noch mal einen Schritt zurück zum Spiel gegen Arminia Bielefeld. Ich habe mir nämlich genau diese YouTube-Videos angeguckt.
Oh, Gottes Willen, der ist grauen. Wir haben ja damals den Aufstieg schön vergeigt. Also, was ich nur sagen will, ist, eigentlich müsste in diesem Neustadt, ich habe mit Schrecken gesehen, dass die Ecken offen sind, es müsste mindestens eine Ecke geben, wo es noch die ganzen, also es müsste so ein Platz oder so ein Refugium oder so ein Reservat, wie früher für die Indianer, nur für diese Oldenburger Meckerrentner geben. Einfach, die wollen dann gar nicht anfeuern, nicht veranstrengen, sondern einfach nur über alles meckern, was da auf dem Platz herumläuft. Das wäre schön. Aber gut, erstmal super, dass es das Stadion gibt.
Absolut.
Und jetzt kommen wir zurück zum
Jetzt gehen wir diesen einen kleinen Schritt nochmal zurück. Ich musste wirklich schmunzeln bei deiner Empfehlung gerade. Ich habe genau das in Vorbereitung auf unser Gespräch getan und mir nämlich, es gibt 2-3-Minuten-Clips zu diesem Aufstiegsspiel in Oldenburg im Donnerschwee-Stadion zwischen dem ich sehe schon ein leidendes Gesicht gegenüber, so ein bisschen die Erinnerung.
Grauenhaft. Eigentlich war mir da schon klar, dass es nichts wird. Also vorher bei dem Havelse-Spiel schon, aber das Spiel in Oldenburg, da sind wir so deprimiert mit dem Bus hinter nach Hause gefahren. Du kannst es ja sehen, aber weißt du, was schrecklich war? Das Allerschrecklichste war, wir fuhren von Oldenburg noch nach Bielefeld zurück, was ja auch dann doch irgendwie 2,5 Stunden sind.
Ja.
Und damals war der Roxette-Hit Listen to Your Heart ganz groß.
Ja.
Und alle waren mega schlechter Stimmung, mega schlechte Stimmung. Nur 2 waren so besoffen, dass sie die ganze Zeit diesen Listen to Your Heart Song auf Listen to Arminia umgedichtet haben. Die 2,5 Stunden diesen scheiß Song gesungen, bis ihnen einer unserer Oberhooligans eine sogenannte Ordnungsschelle verpasst hat. Schöne Erinnerung an früher.
Schöne Erinnerung. Wo ich wirklich schmunzeln musste in diesen Videos, kommt natürlich auch die Arminia Bielefeld-Legende Ernst Middendorp zu Wort.
Hey, good old Ernst.
Der gerade auch in dieser laufenden Regionalliga-Nord-Saison für überragende Schlagzeilen gesorgt hat. Ja. Ich weiß, ihr habt das intensiv verfolgt. Das war, glaube ich, genau in der Zeit, wo ihr, also Arne Zeigler und du, eine Tour auch zum SV Meppen geplant habt. Ne?
Ja.
Ernst Middendorp sagt damals, kurz vorm Spiel, es gab vorher das 2-2, ne? Kurz vorm Spiel schon, ja, Querelen haben wir hier seit 2 Jahren, das gehört im Fußball dazu. Wir müssen die Leistung einfach auf den Platz bringen und wir sind hier der Favorit und wir müssen hier gewinnen. Wunderbar, dann auch Thomas Möller erzielt in der 80. Minute für den VfB per Kopf das 1-0. Ein Ex-Amine, der angeblich oder scheinbar von Ernst Middendorp gestrichen wurde aus dem Kader vorher. Und Wolfgang Sittka, auch schön, VfB-Trainer, sagt dann in der Pressekonferenz danach so ein bisschen mit einem Zwinkern in Richtung Ernst Middendorp. Er freut sich besonders für Thomas Müller, der in Bielefeld offenbar nicht als gut genug geachtet wurde.
Ja, Wolfgang Sittka war ja auch einer, der dann gerne nochmal mit einem kleinen Nadelkissen auf Ernst Middendorp losgegangen ist. Man muss dazu wissen, Ernst Windorp war ja so eine Art Heilsbringer in Bielefeld damals. Wir waren 88 aus der zweiten Liga abgestiegen. Niemand gab mehr einen Pfifferling auf Arminia im Fußballmagazin. Damals dieser Sidekick vom Kicker stand, ja, Arminia Bielefeld wird möglicherweise bis in die Landesliga durchgereicht. Und dann kam Ernst Windorp. Dann kam Ernst Windorp, ein junger Sportlehrer aus Rheine, der einfach mit einer ganz, 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 ganz jungen Mannschaft in diesem ersten Jahr schon in der Oberliga Westfalen ganz großartige Arbeit geleistet hatte. Wir wären beinahe sogar aufgestiegen, wäre Preußen Münster nicht noch ein bisschen schlauer und ein bisschen cleverer gewesen. Und dann dachten wir alle, ey, Aufstiegsrunde, das ist es jetzt, das ist es jetzt. Jetzt kehren wir zurück in die zweite Liga. Und dieser Auftaktsieg gegen Berlin, der hat ja nun auch alles an Hoffnungen und so weiter dann ein bisschen hervorgebracht. Aber das muss man eben auch sagen, der VfB Oldenburg war in dieser Saison und war vor allen Dingen in dieser Aufstiegsrunde topfit, wunderbar, stark auch, hat man schon im Hinspiel gesehen. Wolfgang Sitzka war ja Spielertrainer, machte dann, glaube ich, sogar noch das 2:2 auf der Alm. Und Arminia hat sich allerdings an Wolfgang Sitzka später nochmal gerecht. Nämlich 1995 wurde Wolfgang Sitzka Trainer in der Regionalliga West-Südwest dieser Arminia-Star-Mannschaft mit Thomas von Hesen, Armin Eck, Fritz Walter und wie die ganzen Kollegen hießen. Und da wurde Sitzka erstmal ungeschlagen, beziehungsweise mit einer einzigen Niederlage, die er dann in Essen kassiert hat, einfach mal rausgeschmissen. Er war allerdings auch ein bisschen überfordert, Wolfgang Sitzka damals, weil er dann, glaube ich, den Betreuer ans Kopfballpanel geschickt hat und so weiter. Ich will nur sagen, das war schon wahnsinnig beeindruckend und da herrschte auch richtig beim VfB so richtig Aufstiegseuphorie, das merkte man schon. Wir kamen eher deprimiert angeschlichen und dachten, oh Mann, was ist das für ein Stadion hier und warum gewinnen wir hier nicht und spielten schlecht und Ernst war genervt, alle waren genervt und in Oldenburg funktionierte einfach alles. Die hatten alle so Bock da drauf, das war in Havels übrigens genauso mit Volker Finke als Trainer.
Oh ja.
Mit Volker Finke,
vor seinen Jahren beim
SC, zum SC Freiburg gegangen ist. Und einer von den Freiburger Helden, mich Jens Todt, spielte damals auch bei Havelse. Weiß ich noch.
Oh, okay, Jens Todt hätte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Unnützes Wissen ist das. Das ist unnützes Wissen, ja, dass die Fußballfans einfach immer irgendwo gespeichert haben und jetzt ist es gerade rausgesprudelt.
Ich merke schon, aber lass einfach sprudeln. Wahrscheinlich aus diesen Jahren, 1990, stammt das zweite Zitat, was ich von dir mitgebracht habe,
ja,
was wahrscheinlich jedem Oldenburger runter wie Öl geht und was übrigens auch im neuen Hochglanzmagazin, nenne ich es mal, das der VfB jetzt im Zuge seiner Kampagne zum Stadion Neubau rausgebracht hat, steht. Und zwar hast du gesagt, das schönste Stadion, in dem ich jemals war? Fragezeichen. Welche Frage? Natürlich die Hölle des Nordens, das Donnerschwee. Und jetzt kommt's, das Stadion verwandelte verstockte Oldenburger in fanatische Tifosi. Ein wunderbarer, magischer Ort des Fußballs. Frage 1. Was fällt dir ein, uns als verstockte Oldenburger zu bezeichnen?
Ich sag mal so, ich komme aus Ostwestfalen, die auf einer Weltrangliste der verstockten Menschen ganz, ganz, ganz weit oben sind. Und wie ich so diese ganze norddeutsche Gemarkung kenne, das ist ja nicht nur Oldenburg, das ist ja ein riesiges Biotop an verstockten Norddeutschen, die 100 Kilometer hinter der Küste wohnen, aber sich alle als Küstenkinder bezeichnen und ansonsten sehr, sehr misstrauisch sind, wenn Fremde in die Stadt kommen. Ich kenne das aus Bielefeld, das ist am allerschlimmsten. Wir Bielefelder oder Ostwestfalen schicken sogar fragende Autofahrer von auswärts in die falsche Richtung. Also dagegen seid ihr noch weltoffen, mediterran fast in eurer Begeisterung.
Gut gerettet auf jeden Fall, gut gerettet.
Nein, also wie gesagt, also wer aus Bielefeld kommt, ich möchte auch mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, euch mal ganz kurz, weil es ja auch immer diese lahmen Gags gibt, Bielefeld gibt's nicht und so weiter und so weiter.
Ja.
Bielefeld ist natürlich ein rätselhafter Ort. Also wir haben früher in Bielefeld immer gesagt, wenn es mal einen Atomkrieg gibt, dann muss man nach Bielefeld kommen, weil dort immer alles 100 Jahre später passiert. Also wenn du noch 100 Jahre länger leben willst, komm nach Bielefeld. In Bielefeld, ich habe das früher nie glauben mögen, aber inzwischen steht sogar bei Wikipedia übermäßig große Niederschlagsmengen, weil wir ja quasi am Hang des Teutoburger Walds lokalisiert sind.
Ja,
also dort regnet immer alles ab und danach ist dann in Südwestfalen gutes Wetter. Und Bielefeld ist so eine Stadt, die... Was ich eigentlich sehr, sehr schön finde, es gibt ja so viele Städte, die nicht mit sich zufrieden sind. Ne? Der Kölner muss immer sagen, oh, der Dom ist so wunderbar und wir sind eigentlich eine wunderschöne Stadt, wenn wir nicht zerbombt worden wären und so weiter.
Natürlich.
Und der Berliner, gut, der Berliner ist groß und ist die Hauptstadt, aber in Hamburg immer die schönste Stadt der Welt und jeder weiß, das ist gelogen. Und die Münchner sagen, ah, wir sind die nördlichste Stadt Italiens, sie wollen immer alles was anderes sein. In Bielefeld ist man sich selbst genug. Das finde ich irgendwie sehr, sehr nett.
Das ist ja auch was Positives. Also,
ja, das finde ich auch. Also das ist eine Stadt, die mit sich im Reinen ist. Also die fangen jetzt nicht an, es ist, oh, ich muss aber noch das machen und das machen. Selbst das Touristenmarketing ist auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise bodenständig. Also deswegen, so sehr ich auch immer über Bielefeld Leicester oder möglicherweise die eine oder andere charakterliche Eigenart des Ostwestfalen aufs Korn nehme, Bielefeld ist eine super Stadt.
Die fanatischen Tifosi, wie hast du die im Stadion wahrgenommen? Also war es tatsächlich so, dass
ja.
Ich habe es ja noch eben erwähnt, ich war nicht drin, war es tatsächlich so, dass bis zum Anpfiff ich sag mal, Ruhe, und dann ging's zu Gang?
Nein, das war schon so, ich habe insgesamt 4 Spiele gesehen. Ich habe das Arminia-Spiel gesehen.
Wir wollen das gerne hören.
Ja, pass auf, aber es ist einfach so, der Fußball verändert die Menschen ja ohnehin. Die Leute sind, wie soll ich das sagen, da passiert ja was mit den Leuten. In der Gemeinschaft, im Block, wenn du da mit angepressten Armen stehst, weil es so eng ist, um dich rum, alle Bier getrunken, alle wollen anfeuern. Natürlich verändert dich das ohnehin. Und ich habe auch anderswo Menschen gesehen, die sich beim Fußball komplett anders gegeben haben als im Privatleben. Aber in Oldenburg war das so, das war wie so eine stille Abmachung, dass man diesen Ort zu was Besonderem macht. Also man war nah dran am Fußball, ich glaube, man hat alle diese Dinge, die Fußball so großartig machen, also diese Nähe, diese Körperlichkeit, diese Emotionen, diese Ungerechtigkeit, die haben wir oft durch gedungene Schiedsrichter, durch türkische Gegenspieler und so weiter dann eben zugemutet wird. Also alles, was den Fußball besonders macht, das wurde in Oldenburg, ich weiß nicht warum, und deswegen sage ich ja, ein magischer Ort, Magie kann man auch nicht erklären, das hat dazu geführt, dass die Leute einfach komplett aus sich rausgegangen sind. Ne? Also gab's, es ist ja immer so, wenn du dich beim Fußball richtig engagierst, es gibt ja auch viele, die dann ihren dicken Hintern auf dem Schalensitzplatz sitzen, aber es gibt eben auch Leute, die wollen stehen, die wollen Fahnen schwenken, die wollen singen. Und das Schöne oder das Wunderbare daran ist, dass die Leute sich komplett verausgaben. In dem Moment wollen sie Teil des Spiels sein, wollen sie dafür sorgen, dass der VfB gewinnt. Die wollen was dafür tun. Also es wird ja oft so getan, ja, die Fans, die müssen noch mehr Vergünstigungen haben oder die müssen noch irgendwie 10% im Fanshop Rabatt kriegen. Darum geht's überhaupt nicht. Fans, die zum Stadion kommen oder zum Fußball kommen, die wollen was geben. Die wollen ihre Leidenschaft geben. Und ich glaube, das Donnerschwer hat aus den Menschen, die vielleicht im Privatleben oder im normalen Leben oldenburgisch verstockt waren.
Dünnes Eis.
Einfach Leute gemacht haben, die alle ihre Leidenschaft für den Fußball rausgebrüllt haben, Fahnen geschwenkt haben. Also wunderbar.
Ich liebe es auch, dass man im Normalfall im Fußballstadion im unmittelbaren Umkreis, also entweder direkt neben einem oder vor einem, einen der größten Experten des Weltfußballs stehen hat.
Immer.
Egal wo.
Es ist ja, glaube ich, noch nicht so ganz klar, wie viele Leute dann ins Stadion rein dürfen.
Wahrscheinlich 10.000.
Es sind 7.500.
Wurde im Rat dann geändert auf 10.000. Ursprünglich 7.000.
Ja, super. Also ich fand ja diese modularen Lösungen, und ich glaube, das Ganze kann aber auch nochmal auf 15.
Genau, das ja.
Wahrscheinlich gibt es noch Geheimpapiere, die das Ganze auf 45 oder 60 nochmal irgendwie aus. Ich habe ja gehört, dass irgendwie hier die Speer-Architekten das noch machen, die ja nun wirklich auch irgendwie so ein bisschen State of the Art sind, was so Stadionarchitektur angeht. Ey, dann sollen sie das Ding irgendwann, wenn Oldenburg mal international spielt, dann sollen das Ding auch schön auf 45.000 hochprügeln, finde ich.
Ja. Dein Wort in Gottes Ohr, wenn Oldenburg mal international spielt.
Stell dir mal vor, Oldenburg in der Champions League, die Hymne der AC Milan oder Inter Mailand oder Real Madrid kommen so gelangweilt hier nach Oldenburg und hier an den Arenen da vorbei. Das wäre doch total geil. Wo würden die denn wohnen? Da gibt es doch hier gesagt, jede Menge so
Luxushotels. Es gibt schon hier das ein oder andere Hotel, wo die wohnen können. Das ist nicht das Problem. Ich frage mich eher, welchen ungeliebten Investor wir finden sollen, dass wir da hinkommen.
Naja, ich meine, es gibt ja jetzt so Clubs wie St. Pauli, die jetzt so Genossenschaften aufziehen. Und muss ja einfach mal mit dem Klingelbeutel rummarschiert werden und dann schöne Genossenschaft. Oder ich weiß nicht, hier gibt es doch gar nicht so ein paar Milliardäre oder sowas.
Ja. Gibt es natürlich auf jeden Fall auch, aber
die sind nicht Fußball.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die im Fußball einsteigen.
Aber Philipp, ich weiß, du hast noch 1000 Fragen, aber gibt ja in Bielefeld so ein paar.
Du darfst so viel reden, wie du möchtest.
Es gibt so ein paar Milliardäre in Bielefeld, wo wir auch immer denken, ey, die sollen ja endlich mal Arminia.
Aber die gibt's ja überall.
Aber das kostet doch nichts. Weißt du, dann hast du, ey, die nehmen mit irgendwelchen Put-Optionen auf argentinische Rinderhälften, nehmen die wahrscheinlich jeden Tag irgendwie 100 Millionen ein.
Dann aber jetzt gebe ich dem Bedenkenträger, willst du das bei deinem Verein, dass da irgend so ein schangeliger Investor um die Ecke kommt?
Schangeliger, räudiger Investor, ja. Ich sag's mal so. Nein, möchte ich natürlich nicht.
Ja.
Aber wenn sich jetzt irgendeiner, ich stelle mir jetzt so einen dahinsiechenden 88-jährigen Multimilliardär vor, der einfach nicht weiß, wohin mit der Kohle. Und dann hat er im Tierpark Olderdissen schon 10 Millionen gegeben und der örtlichen Kirche. Und jetzt hat er noch so in seinem Erbdingen da noch so was, keine Ahnung, so 200 Millionen oder so übrig. Und er will auch nichts. Also er will keinen Sitz im Aufsichtsrat und er will auch nicht die Vereinsfarben ändern, sondern er will einfach nur Geld geben. So stelle ich mir das vor.
Das hört sich gut an. Das ist irgendwie die Idealkonstellation.
Ja, genau.
Philipp, bei all deiner Begeisterung für das Donnerspielstadion, dann kam das Marschwegstadion. Ah. Warst du da mal drin? Oder hast du nur Erzählungen gehört?
Da habe ich nur Bilder gesehen, da wollte ich nie hin.
Also, ja, zu Recht.
Grauenhaft. Und jeder, wir hatten ja auch ein paar Oldenburger Praktikanten bei uns mal, die haben alle gesagt, es ist einfach ein grauenhaftes Stadion. Einfach, weil es aussieht wie so eine Bezirkssportanlage. Das hat dann auch nochmal alle schlimmen Erinnerungen an Bundesjugendspiele, nur eine Siegerurkunde und der andere hat eine Ehrenurkunde und so weiter. Also das ist ganz klasse. Oh, Philipp, bist du nur 3 Meter gesprungen und -3 Meter geworfen. Also dieser ganze...
Ich habe genau diese Urkunden früher im Schulsport, der in diesem Stadion auch stattfindet, dort errungen.
Was bist du denn für ein Jahrgang, darf ich fragen?
86.
Aber 86, welcher Bundespräsident hat bei dir unterschrieben? War das schon Herzog oder Rau oder so? Oder
jetzt müsste ich kurz überlegen, du.
Ich hatte noch Karl Carstens, der große Spaziergänger in den 80er Jahren mit seiner Gattin. Und Richard von Weizsäcker danach.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wer danach. Ich glaube, Herzog kam da noch.
Ich meine, es müsste Herzog gewesen sein, aber ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Ja. Aber du hast recht, die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts wissen, es ist mein Lieblingssatz zum Marschwegstadion, ist einfach, es gibt auch keinen kälteren Ort auf der Welt.
Ja.
Für mich. Also ich bin in diesem Stadion. Ja. Es ist draußen 10 Grad. Ich denke, ich könnte eine normale Übergangsjacke oder sowas tragen und friere mir da wirklich alles ab. Im Winter -2 Grad sind -15 Grad. Es kommt aus allen Ecken gekrochen und das, was gesungen wird, dann eben von den Fans, die ja da sind, natürlich jetzt kein Vergleich, sagen wir mal, zu Alemannia Aachen, der Tivoli ist ja schon mal gefallen heute, aber die kommt halt auch einfach nicht an, die Stimmung. Ne? Sie machen Stimmung, aber sie verweht irgendwo im weiten Rund.
Ja, also es ist ja ohnehin so, wenn du nicht das ganze Stadion überdacht hast, hast du ja ohnehin so von der Akustik einen großen Nachteil. Ja. War ja auch früher zum Beispiel so im alten Bökelberg. Da war die Kurve von Gladbach eigentlich auch immer wahnsinnig laut und wahnsinnig voll, aber einfach es verpuffte nach oben weg. Das war dann eben in anderen Stadien, wo die ein großes Dach hatten, wie Müngersdorf und so weiter, war es irgendwie schon besser. Ja. Und das war in Aachen dann ja auch. In Aachen sind sie dann ja auch auf die Gegengrade umgezogen, wo ein Dach drüber war, sodass du lauter werden konntest. Aber das ist einfach so. Man sollte dieses Stadion jetzt, da muss man jetzt ja noch ein bisschen drin spielen und das ist auch okay. Aber irgendwann finde ich einfach weg damit und zack, 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 raus damit.
Irgendwann ist gut, absolut.
This holiday, wrap affection with a gift that everyone loves. Gift cards. Giftcards.com makes it easy to make the thought and the gift count with over 350 brands to choose from. Gift from top brands like Sephora, Nordstrom, DoorDash, and more. New this year is the Giftcards.com gift card, which gives your giftee access to choose from almost anything at Giftcards.com. With no purchase fees, no expiration, and instant delivery, it's the gift of so many possibilities. Visit giftcards.com today. See giftcards.com for terms and conditions.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Philipp, wenn wir dich schon hier haben als Fußballexperte, müssen wir natürlich auch ein wenig über die Strukturen im im so gerade noch Amateurfußball oder so gerade noch Profifußball-Sektor sprechen. Und das ist ja von Regionalliga zu Regionalliga unterschiedlich. Wir haben in unserer geliebten Regionalliga Nord, die wir übrigens 25 Jahre besucht haben vor der Rückkehr, in die dritte Liga, das tolle Modell, dass nur 4 Aufsteiger in 5 Ligen es gibt.
Ja, scheiße.
Scheiße habe ich mit gerechnet. Ja. Es ist natürlich auch wirklich noch mal mehr scheiße, dass es dieses seit 2-3 Jahren das Modell gibt, dass 2 direkt aufsteigen. Das sind die Ligen West und Südwest. Das heißt, der Meister darf direkt hoch. Und die anderen 3 Ligen, Nordostbayern und Regionalliga Nord, spielen dann immer in so einem System, dass einer darf direkt hoch und die anderen beiden spielen Aufstiegsspiele.
Ja.
Wer hat sich denn sowas ausgedacht?
Ich weiß es nicht und es ist eine Arithmetik, da kriegt auch irgendwie jeder Mathelehrer irgendwie Ausschlag und nässende Hautwarzen. Ich weiß es nicht, wie man das machen soll. Ich verstehe manche geografische Problematik, dass du natürlich in so einem Flächenland wie Bayern sehr, sehr viele Clubs hast, dass du natürlich, wenn du nur mal auf die Millionen guckst, die abgedeckt werden durch die Regionalliga, also Menschen und Vereine, dann hat natürlich die Regionalliga Bayern ihre Berechtigung. Gleichzeitig schaust du da drauf und hast das Gefühl, da sind irgendwie so 16 Dorfvereine dabei, von denen du in deinem ganzen Leben noch nichts gehört hast.
Ich kann mir den Tabellen 2., 3. bis heute nicht merken.
Also ich muss immer aufpassen, weil immer wenn man sowas Abschätziges sagt, dann kommt dann irgendeiner und sagt, ja, ich kann ja aber gar nicht wahr sein.
Ich habe es in der letzten Folge gehört, ich habe einen Rüffel bekommen, glaube ich.
Mega Rüffel gekriegt und ich verstehe es ja auch. Und es ist auch respektlos, weil natürlich, weißt du, früher war ich auch auf dem Trichter, dass ich gesagt habe, oh, guck mal hier, die Ulmer oder die Hachinger oder die sind nur mit 100 Leuten zum Auswärtsspiel gefahren. Heute denke ich immer, ey, wenn du 100 Leute hast, die zum Auswärtsspiel fahren, dann ist das von diesen 100 Leuten vielleicht sogar sehr viel mehr, als wenn du mit 8000 Schalkern nach Magdeburg fährst. Das ist erstmal eine richtig gute Leistung. So. Deswegen möchte ich gar nicht abschätzig über Dorfvereine reden, aber die Frage ist natürlich, wie sehr kannst du als Nordverein, als Nordostverein oder als Bayernverein überhaupt planen, wenn dir alles, was du dir aufgebaut hast, du kannst eine ganz großartige Saison in der Regionalliga gespielt haben, alle distanziert haben, wunderbar, und dann hast du zum Schluss Pech, zwei Leute fallen aus, einer fliegt mit Rot vom Platz, ein Ball kullert über die Linie und alles ist kaputt. Ich finde, es muss einen klaren Weg, einen verlässlichen Weg jenseits von Relegationsspielen geben zum Aufstieg. Wie das aussehen sollte, ob du...
Das wäre meine Anschlussfrage, aber schwierig.
Liga, also ich sag's mal so, wenn es so wäre, wenn wir eine dritte Liga mit 20 Vereinen hätten, weiß ich immer noch nicht, ob ein Viertel davon absteigen sollte. Also sollte es so sein, dass 5 dann wirklich runtergehen. Ich habe das Gefühl, es ist, wenn wir nicht eine zweigleisige dritte Liga wollen, so in Reminiszenz an früher, an die zweite Bundesliga Nord und Süd, dann weiß ich selber nicht, wie man es machen sollte, ob man zumindest doch noch mal ein bisschen stärker rotieren lassen sollte. Ich verstehe natürlich auch die Regionalliga West, die sagt, ey, bei uns tummeln sich Mannschaften en gros, die alle es verdient haben, wieder zurückzukehren in die dritte Liga zumindest. Das war mit Aachen so, das war mit Essen so, das ist mit Oberhausen so, das ist mit Wuppertaler SV so. Natürlich ist das ein bisschen was anderes als diese Interessensgemeinschaften Fußball, die sich da beim FC Bayern, die sich dann nicht beim FC Bayern, in der Bayernliga tummeln so. Ne?
Absolut. Wir haben ja genau diese Erfahrung vor 2 Jahren gemacht mit dem VfB Oldenburg, dass man eben vor der Relegation noch überhaupt nicht wusste, in welcher Liga man nächstes Jahr spielt. Übrigens gegen den BFC Dynamo Berlin im Sportforum Hohenschönhausen, das ja häufiger auch mal bei dir im Podcast fällt.
Soll ich dir mal was sagen?
Ja.
Was du gerade eben gesagt hast, das hätte bei uns jetzt schon wieder 30 Leserbriefe gegeben.
Warum?
Weil du BFC Dynamo Berlin gesagt hast.
Ah, ja.
Möchtest du es selber korrigieren?
Ja, Berliner FC Dynamo natürlich.
So nämlich.
Ja.
So, ey, wenn wir sagen auch Hertha BSC Berlin.
Aber ich bin kein Berlin, ich weiß. Ja.
Wenn wir sagen Hertha BSC Berlin oder wenn wir sagen Arsenal London
ja.
Oder wenn wir sagen Man U, weil der Engländer sagt Man United oder ja. United oder die Reds oder so und so weiter. Oder man sagt ja auch die Roma. Ich meine, seit 10 Jahren sagen alle die Roma. Früher haben alle AS Rom oder ja. Ne, der ja. Club aus Rom oder was es dann immer hieß. Aber jetzt immer die Roma.
Die PSV Eindhoven.
Die PSV Eindhoven. Ja. Das muss man auch ganz, ganz wichtig mit diesem Pocahontas-Dings da sagen. Ne? Ja.
Aber im Sportforum war ich tatsächlich auch vor Ort, auch ja wirklich ein legendärer Fußballplatz.
Hast du also, das aufs Maul gekriegt?
Das habe ich nicht. Aber ich muss tatsächlich sagen, selbst, also ich darf jetzt auch nicht abschätzig reden, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, komm, aber ich sag mal, allein schon die Betreuung von uns Journalisten war etwas schwierig vor Ort, etwas wortkarg. Einer der wenigen einer der wenigen nicht voll tätowierten Menschen im Gesicht, der mich da versorgt hat. Und dann habe ich einen legendären Platz gehabt, natürlich direkt neben dem überdachten Teil der Sportforums. Und es hat natürlich schon vor Anpfiff mit meinem Laptop angefangen zu regnen auf meinem Schoß. Das war toll.
Klassiker. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich dort immer plädiere, einfach 2 oder 3 Mal hinzugehen. Gut, du wohnst jetzt nicht in Berlin, aber ich kann nur sagen, ich mag das wahnsinnig da. Also das hat so einen sehr, sehr rustikalen, netten, nahbaren Charme. Natürlich gibt es dann so auch so Hohlpublikum, was ich aber auch als 80er-Jahre-Apologet irgendwie dann immer so mittelschlimm finde.
Ja.
Es gibt sehr, sehr viele Leute, die einfach mit diesem Club aufgewachsen sind. Natürlich hast du so auch junge Leute. Man darf auch nicht vergessen, dass der BFC Dynamo in der Jugendabteilung ein wahnsinnig internationaler, vielleicht der internationalste Verein überhaupt ist.
Ah, okay.
Es gibt ganze Jugendmannschaften, die hauptsächlich mit Migrantenkindern auflaufen. Es gibt auch inzwischen sehr, sehr viele vernünftige Leute da. Natürlich, du hast natürlich immer auch Leute, so ist das einfach. Das Klischee gibt es und es gibt auch ein paar, die dieses Klischee erfüllen und wir blicken dann natürlich alle drauf und denken, oh, das Klischee. Und gleichzeitig gibt es eben viele, viele Leute, die diesen Club und dieses Stadion, das sie jetzt auch endlich mal ausbauen sollten, wo sie endlich mal irgendwie die Stadt mal ein bisschen auch Geld in die Hand nehmen sollte, wie es das reiche Oldenburg eben auch macht. Ist das eigentlich eine reiche Gemeinde hier?
Also uns geht's schon ganz gut, würde ich sagen. Also ich glaube, der Tenor. Sagen,
wenn ein kritischer Journalist der örtlichen Großzeitung sagt, es geht uns schon ganz gut hier, dann ahnt man, wie gut es Oldenburg ist.
Ja, das ist natürlich immer jetzt ein bisschen schwer, da Vergleiche zu ziehen, aber ich glaube, der Stadt Oldenburg an sich.
Ihr stinkreich seid ihr. Mit vielen Milliardären.
Also die Stadt Oldenburg hat auf jeden Fall jetzt auch im Rat nochmal betont, dass hier zum Beispiel überraschenderweise ein Plus von 22 Millionen Euro im letzten Jahr im Haushalt gemacht hat, hat er irgendwie mit 10 Millionen Minus geplant. Auch Geld oder auch eine Begründung, wo man sagt, Geld ist da, wir können uns das leisten.
Geld ist da, ich sag mal so, wenn Berlin irgendwann mal, die Stadt Berlin irgendwann mal 22 Millionen plus machen würde, dann würden, glaube ich, alle sämtliche Stadtkämmerer sofort zum Riechsalz greifen. Also, beeindruckend.
Ja, da leben wir natürlich unter anderen Bedingungen, sagen wir es mal so.
Definitiv.
Wir haben in dieser besagten Drittligasaison als Oldenburger, als VfB-Fan auch die unliebsame Erfahrung gemacht, ja, wie viele Auflagen es tatsächlich heutzutage gibt, um in der dritten Liga und damit im Profifußball beim DFB mitspielen zu dürfen. Unter anderem hatten wir zwei unsägliche Auswärtsheimspiele im Stadion von Hannover 96, im Zweitligastadion. Ja, muss das eigentlich alles so sein? Muss das so sein, dass die dritte Liga so zu Tode bürokratisiert mit Auflagen und Sicherheitssystem und Platz für Polizei und so viel Sitzplätze? Muss das sein?
Wir sind mal ein bisschen laienpsychologisch und versetzen uns mal ganz kurz in die Position des DFB, der natürlich sagt, ey, die DFB, ich sag's eher mal andersrum, die dritte Liga ist quasi das Renommierobjekt des DFB neben der Nationalmannschaft. Der DFB möchte unbedingt, dass das funktioniert. Man hat dort immerhin nochmal, jetzt nicht lukrative Fernsehverträge, aber immerhin, es wird alles übertragen auf einem ordentlichen Niveau. Und ich glaube, der größte Graus des DFB ist, dass das im Chaos versinkt oder dass das aussieht wie ein Dorfverein. So, ein dörfliches Ambiente, wo dann noch der örtliche Schützenbruder zwischendurch mal besoffen aufs Spielfeld gelaufen kommt und den Ball klaut. Also dieses ganze Ensemble möchte der DFB nicht. Und deswegen gab es, glaube ich, in dieser Bürokratisierungswut, gab es einfach diesen unbedingten Wunsch, alles zu regeln. So groß muss der VIP-Raum sein, so groß muss der Gästeraum sein, so groß muss der Gästeblock sein, so muss das alles passieren. Und dann gibt's noch eine eigene Hymne und dann gibt's noch die und die Banden und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles zu viel. Das ist gerade für Aufsteiger, die dann da reinkommen und dann kommt als allererster einer mit dem Klemmbrett und sagt, das musst du machen und da sind wir gerade am Anfang und dann hast du nochmal 17 weitere Punkte. Das ist ja alles schrecklich. Aber der DFB, ich glaube, er hat einfach Angst. Das ist alles angstgetrieben.
Also gerade hier in der Regionalliga Nord, die auch einfach nicht die Finanzen dann teilweise hat, wie wir dann im Westen, Südwesten mit den Vereinen, die da 20.000, 30.000 Zuschauer jede Woche in ihrem Stadion haben, da kann man sich nicht vergleichen. Der TSV Havelse musste seine ganze Saison im Stadion von Hannover 96 vor 3 Jahren spielen.
Aber jetzt werde ich mir mal was sagen. Havelse hat uns 1990 den Aufstieg weggeklappt.
Zu Recht, ja.
Ich habe mit Havelse nichts mehr zu schaffen und ich wünsche ihm nur das Schlechte. Nein, wünsche ich ihm nicht, aber ich bin nicht nachtragend, aber ich vergesse nichts.
Auch in dieser Saison haben wir übrigens den Fall, es steht zwar Hannover 96 2 an der Spitze der Regionalliga Nord, die sich das einfach aufgrund ihrer Infrastruktur innerhalb des Vereins alles leisten können, aber der zweite, jetzt ist Meppen gerade der zweite, die können es natürlich auch nach den ganzen letzten Jahren, aber der dritte, Phoenix Lübeck, hätte große Probleme aufzusteigen, die waren lange ganz oben dabei.
Aber haben sag mal ganz kurz, will Hannover 2 das dann hochgehen?
Tatsächlich ja, wir haben ganz, ganz lange,
finde ich so fies, ne, dass diese Zweitmannschaften, die ohnehin eine Infrastruktur haben, wo dann hin und wieder noch so ein ledierter Bundesliga-Profi mitspielt, ich finde es echt eine Frechheit.
Das war meine Anschlussfrage, aber ich komme noch einmal auf die erste Frage zurück. Okay. Wo waren wir gerade? Lizenzen. Phoenix Lübeck, große Probleme würden die kriegen, wenn sie aufsteigen würden. Dann der vierte hat gar nicht erst die Lizenz beantragt. Wir beim VfB hätten auch im nächsten Jahr große, große Probleme, wäre der Aufstieg gelungen, weil das war ein Jahr Ausnahmegenehmigung vom DFB in der Drittliga-Saison.
Kann man nicht immer wieder eine Ausnahmegenehmigung beantragen?
Ich glaube, man kriegt immer irgendwelche, aber sie werden immer schärfer und immer noch schwieriger. Und also ohne den Nachweis eines neuen Stadions hätte der VfB zum Beispiel gar keine Chance, glaube ich, gehabt.
Jetzt muss ich aber nochmal sagen, Hannover 96. Zwei, alle raus. Die ganzen scheiß Zweitvertretungen raus aus der dritten Liga.
Wir haben hier wochenlang gerätselt, ob sie tatsächlich wollen, weil es ist tatsächlich einmalig dann im deutschen Fußball, falls Hannover 96 in der zweiten Liga bleibt, also nicht aufsteigt, wonach es ja aussieht, und diese zweite aufsteigen würde, weil es quasi gibt Aufstiegsspiele gegen wahrscheinlich die Würzburger Kickers, Regionalliga Bayern. Zweite, dritte Liga gab es noch nie im deutschen Fußball, erste und Zweitvertretung. Deswegen haben wir lange gezweifelt, auch als der VfB noch einigermaßen in Tuchfüllung war, ob Hannover wirklich möchte. Inzwischen haben sie aber, ich habe das auch heute leider hinter einer Bezahlschranke gesehen, da wurde über den Plan geredet, braucht irgendwie nur 800.000 mehr für jetzt die zweite aus dem Pool, den sie sonst haben. Also die wollen mit Trainer Daniel Stendel, auch ein bekannter Name, aber da hängt es dann halt auch an der Relegation.
So,
ja, zweite jetzt, Mannschaften.
Nee, pass auf, ich ein eine knallharte These jetzt nochmal zu den zweiten Mannschaften. Einfach alle raus aus der dritten Liga. Die haben dann nichts.
Eigene Liga oder?
Eigene Liga, irgendwas, separate Liga. Sollen sie alle ihren eigenen Meister ausspielen. Alles wunderbar vor diesen 200 Leuten, die dann da jeweils da sind. Alles egal. Aber sollen uns.
40 waren letzte einfach, Woche bei Holstein Kiel 2 gegen SSV Jeddelo
in der Regionalliga. Einfach in Ruhe lassen. Sie sollen uns einfach in Ruhe lassen. Wisst ihr was? Ich mache ja hin und wieder noch so montags und freitags mache ich immer bei NTV so 3 Minuten Bundesliga-Expertise.
Ja. Ja.
Und das Ganze wird hinterher auf der NTV-Homepage immer nochmal verwurstet, quasi so als kleine Meldung. Und ein Kumpel von mir arbeitet bei NTV und da macht sich immer eine große Freude draus, bei den harmlosesten Sachen von mir, wenn, dass ich sage irgendwie, Bayern soll sich mit Tuchel arrangieren, das steht immer in der Dachzeile von ihm, klare Kante von Knallhart Köster. Das finde ich mal sehr, sehr schöne Alliteration. Klare Kante von Knallhart Köster.
Ich liebe Alliteration.
Ja, wunderbar, auf jeden Fall.
Das K ist da besonders stark.
Das hat der boshafte Arndt ja dann auch nochmal im Podcast verwurstet. Jetzt heißt es immer klare Kante vom Knallhart Köster.
Ich hörte davon, ja.
Pass auf jeden Fall kann ich nur sagen, dass ich jetzt mal die Ehrenrettung für Ernst Mittendorf machen muss. Da haben alle gesagt,
jetzt kommt
alle
der
gesagt, Boom. Ja, pass auf, da haben ja alle gesagt, ey, Ernst, der war ja total fahrig, der ist mit Meppen abgestiegen, obwohl man wirklich sagen muss, dass er in der Drittligasaison Meppen echt nochmal wiederbelebt hat.
Ja, absolut.
Ja, er hat seinen Vertrag eigenmächtig verlängert, obwohl alle Leute das gar nicht wollten. Aber Ernst hat diese Mannschaft zusammengestellt, das muss man ja auch mal sagen, Ernst hat diese Mannschaft zusammengestellt, die jetzt immerhin auf Platz 2 ist. Und wir waren ja auch da, Arndt und ich sind ja rübergefahren mit 30 Hörern mit zu viel Tagesfreizeit. Wir haben alles gemacht. Wir sind hingefahren, es hat in Strömen geregnet.
Herrlich.
Wir waren im örtlichen Hotel Pöker, wo immer auch die Spieler vom SV Meppen, die noch keine Wohnung haben in Meppen oder die einfach nicht in Meppen wohnen wollen, die dann im Hotel Pöker wohnen. Dort wurde uns noch die schöne Geschichte erzählt von Dennis Undaff.
Ja.
Der in Meppen gespielt hat.
Absolut.
Und der seiner Freundin im Hotel Pöker den Heiratsantrag gemacht hat und auf die Idee kam, oder einen Verlobungsantrag, irgendwie sowas. Und dann hatte er mit Teelichtern ein Herz in seinem Zimmer auf den Teppich gelegt. Und natürlich brannten diese Teelichter sofort durch, sodass Monate und Jahre später, so geht die Legende, immer noch ein eingebranntes Teelichterherz
im Teppich Weltklasse
zu sehen war. Dennis Undaff. Ich meine, inzwischen Nationalspieler mal vorgestellt hat, aber Heiratsanträge oder Verlobungsanträge werden so nur in Meppen gemacht. Will nur sagen, Ernst hat diese Truppe zusammengestellt und ich verbinde mit Ernst so viele geile Erinnerungen. So viele geile Erinnerungen. Ey, der war, wie gesagt, 1989, 90 hat er Arminia wiedererweckt. Dann ist er 95, ist er wiedergekommen und hat uns dann in die Regionalliga West Südwest gecoacht und dort dann erstmal in die zweite Liga und dann in die erste Liga. Dann ist er später nochmal wiedergekommen. Ich habe Ernst zugejubelt in Leverkusen, als wir dann nochmal den Klassenerhalt geschafft haben. Zumindest die ganze Zeit, ne? Stundenlang. Und Ernst kam irgendwann raus, huldvoll winkend. Und jetzt kommt der Elf-Freunde-Mitgründer Rinaldo Kudu und ich, wir waren mal in Paderborn bei einer Podiumsdiskussion, die Heinz Liesen, der damalige Nationalmannschaftsarzt, organisiert hat, mit Franz Beckenbauer und so weiter. Und Ernst war eben auch da. Und dann dachten wir, wir brauchen jetzt unbedingt ein Autogramm von Ernst Mindorp. Und dann verfolgten wir Ernst Mindorp und der drehte dann ab in Richtung Toilette. Und dann stand Ernst am Pissoir und wir dachten, komm, jetzt ist genau die Möglichkeit. Wir hin und reckten ihm einfach unser Buch unter die Nase. Und Ernst Mindorp machte einfach weiter, sage ich mal so, um das jetzt nicht weiter zu beschreiben. Also auf jeden Fall machte mit links weiter und mit rechts sah er nur, hat er schon seinen Kugelschreiber gezückt und dann schlugen wir das auf und dann hatten wir so einen großen Aufkleber, wo drauf war ein Scheiß Preußen Münster, also unser lokaler Dings. Und Ernst guckte so und überlegte, ob er darauf jetzt signieren soll. Und dann sagte er, naja, ist ja für einen guten Zweck und hat unterschrieben. Und bis heute haben wir dieses wunderbare Buch Scheiß Preußen Münster und oben drüber Ernst Mindorp.
Herrlich, aber wenn wir jetzt so viel über Ernst Mindorp sprechen, dann muss ich jetzt einmal noch den Bogen schlagen zu dem Interview der Saison für mich. Das ist nämlich hier 10 Kilometer. Das ist nämlich hier 10 Kilometer entfernt gewesen beim Auswärtsspiel beim SSV Jeddelo am Küstenknall. Geil. Im schönen Ammerland direkt neben Oldenburg.
Warum heißt es eigentlich Jeddelo 2?
Weil es Jeddelo 1 und Jeddelo 2 gibt und der Verein spielt in Jeddelo 2.
Aber warum hat sich nur eine lebendige Fußballkultur in Jeddelo 2 und was ist mit Jeddelo 1? Spielt man da Basketball oder Rollhockey oder Hallenheimer? Oder
das kann ich dir nicht genau sagen, was da gespielt wird, aber tatsächlich war es immer der SSV Jeddelo 1 in Jeddelo 2.
Schon ganz geil. Schon
aber
ganz
geil. Im Vereinswappen Jeddelo 2 tatsächlich, ja.
Aber liebe Hörer, die ihr das vielleicht nicht gehört habt, es war ein großartiges Interview, weil Ernst zurücktrat. Ja. Er trat zurück und er tat das nicht, wie du sagst, ja, ich muss jetzt mal gucken, irgendwie, ich werde mit dem Sportvorstand sprechen und wir werden gemeinsam eine Lösung finden, sondern er gab ein wunderbar irrlichtendes Interview, in dem er so sehr, sehr häufig auch leicht rätselhaft und irritierend den Kopf hin und her winkte, als ob noch irgendwie jemand irgendwie ihn verfolgen würde und dann sagte er, ja, das ist gar nicht darstellbar, das wollen wir nicht, das ist in dieser Form absolut nicht darstellbar und dann war er weg und alle total entgeistert. Aber wie gesagt, es ist der Kader, der jetzt auf Platz 2 steht.
Ich bin nicht hier, um Amateure zum Laufen zu bringen, ja, war das Originalzitat. Wir haben uns hier im Podcast schon sehr, sehr darüber begeistert, erfreut.
Also, aber ganz ehrlich, ist das nicht ein Satz, den jede Führungskraft einmal in ihrem Leben gesagt haben
muss? Legendär.
Ich finde super, ja, ich bin nicht hier, um Amateure zum Laufen zu bringen. Ich bin großartig.
Auch dieses Interview, was du gerade gesagt hast, wunderbar auf dem Parkplatz vor dem kleinen Sportplatz in Jeddelo. Das ist kein wirkliches Stadion, obwohl da sehr intensiv daran gearbeitet wird, dass das alles ein bisschen wächst. Aber auf diesem Parkplatz, und dann sagt er abschließend, fragt, glaube ich, der Journalist, der ihn sehr gut kennen muss, und was machen sie jetzt? Ja, ich steige jetzt in den Bus und rede mit niemandem. Ne?
Also. Weltklasse. Dazu muss man ja noch ganz kurz mal in die Fußballhistorie gucken. Die Busse haben ja in der Historie von Ernst Middendorf immer eine große Bedeutung gehabt. Irgendwann hatte doch Stefan Kunz mal in der Abstiegssaison von Arminia, wo er immerhin der Nationalspieler war, einer der wenigen Nationalspieler, der Arminia jemals hervorgebracht hat. Auf jeden Fall, Stefan Kunz hatte ein abschätziges Interview gegeben über Ernst Middendorf, das im Bus über den Busfernseher dann auch in die Kenntnis der Mannschaft kam. Und dort sah man dann, Stefan Kunz saß hinten, Ernst Middendorf saß vorne, und dann sah man gemeinsam Stefan Kunz eben in diesem Interview, und er sah, der Ernst Middendorf, der hat uns nicht mehr im Griff und so weiter. Dann hätte ich ja als Trainer gesagt, weißt du was, Stefan, wenn du mich so scheiße findest, dann steigst du jetzt mal aus und nimmst dir ein Taxi und fährst allein nach Hause. Was macht Ernst Middendorf? Er steigt selber aus und nimmt sich ein Taxi nach Hause. Also Ernst macht eigentlich immer, expect werden.
Kennst du eigentlich jede Geschichte, die es rund um Arminia Bielefeld gibt, oder hast du auch irgendwas verpasst?
Ich glaube, ich werde hoffentlich irgendwann mal die unautorisierte Biografie von Ernst Middendorf schreiben. Die offizielle gibt's ja schon, aber sowas Unautorisiertes, wo dann auch die ganzen lustigen Geschichten noch drinstehen.
Also wenn das kommt, hast du auf jeden Fall schon mal einen Käufer, da freue ich mich drauf.
Ja. So,
ja, du leitest selber das Ende ein. Du hast recht, aber du hast vollkommen recht.
Ja,
ich habe tatsächlich auch nicht viel mehr hier auf dem Zettel stehen.
Das ist rührend. Ich habe nämlich jetzt gerade schon mein modernes Mobiltelefon gezogen und habe gesehen, 1744. Das Schöne ist ja, wir zeichnen auf vor der Veranstaltung, ausgestrahlt wird der Podcast danach.
Insofern genau.
Hoffe ich jetzt noch, dass eine schöne Veranstaltung wird, aber wenn Sie, liebe Hörer, das alles hören, dann quasi ist die Veranstaltung schon rum. Vielleicht war es ja auch eine Riesenkatastrophe, weil ich meine ganzen ernsten Middendorf-Anekdoten gar nicht anbringen konnte.
Ja, das wird bestimmt herrlich.
Vielleicht schleime ich mich einfach beim Oldenburger ein und rede einfach nur vom Donnerschmäh.
Du kriegst jetzt schon die Chance, dich einzuschleimen. Abschlussfrage, warum gehört der VfB Oldenburg für dich vielleicht in die dritte?
Nein, er gehört in die erste Liga.
In die erste Liga?
Liebe Oldenburg, ihr seid ja ohnehin ein fantasievolles, wenn auch verstocktes Völkchen. Also, stellt euch das doch einfach mal, es kann ja mal so ein Riss im Kontinuum geben. Also, dass man plötzlich alle Regeln des Fußballs, dass Oldenburg allerhöchstens dritte Liga spielt. Irgendwann kommt so ein Trainer, so ein Jungkloppo, kann doch mal sein. Das neue Stadion, super Atmosphäre, die Ecken werden noch geschlossen, die Meckerrentner ziehen wieder ein. Und dann irgendwann wieder SV Meppen früher, die haben auch mal zweite Liga gespielt. Und dann zack, durch die dritte Liga, zumindest so die zweite Liga, fände ich mal großartig für den VfB Oldenburg. Ich verkünde jetzt einfach mal so ein 10-Jahres-Plan. Im Jahr 2034 spielt der VfB Oldenburg zweite Liga.
Das hört sich gut an.
Und dann komme ich hier wieder hin, dann sieht das hier in diesem wunderschönen neuen Verlagshaus vielleicht ein bisschen gammeliger aus, aber du bist noch da, du machst den Podcast noch.
Wir treffen uns dann wieder.
Und du wirst dann sagen müssen, Philipp, ich habe nicht dran geglaubt, aber du hattest recht.
Ich bin jetzt schon völlig begeistert. Philipp, es war wirklich eine große Freude, dass du dir Zeit genommen hast. Auch nicht selbstverständlich vor so einem Abend mit einem Programm noch. Wir haben uns sehr gefreut, ich habe mich sehr gefreut. Ja, wie gesagt, ihr hört es erst, wenn das Programm schon da war. Ansonsten geht hin, hört den Podcast ansonsten mit Arne Zeigler von Philipp Köster. Den kennt, glaube ich, fast jeder Fußballfan. Philipp, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend und viel Spaß in Oldenburg.
Ja, ich wünsche mir auch viel Spaß in Oldenburg. Dankeschön.
Ciao, ciao.
This holiday, wrap affection with a gift that everyone loves. Gift cards. Giftcards.com makes it easy to make the thought and the gift count with over 350 brands to choose from. Gift from top brands like Sephora, Nordstrom, DoorDash, and more. New this year is the Giftcards.com gift card, which gives your giftee access to choose from almost anything at Giftcards.com. With no purchase fees, no expiration, and instant delivery, it's the gift of so many possibilities. Visit giftcards.com today. See giftcards.com for terms and conditions.